Unser heutiger Gast ist Jochen Weber-Meyer. Nachfolgeunternehmer und jemand, der bewusst den Schritt ins eigene Risiko gegangen ist.
Wenn so ein Unternehmen halt den Bach runtergeht, ist ja nicht mehr viel, was man verkaufen kann. Ich wollte halt immer irgendwas, wo ich irgendwie auch im Markt eine Perspektive für mich gesehen habe. Als MBA-Kandidat sucht man meiner Ansicht nach idealerweise nicht ein Unternehmen, was man kaufen kann, sondern einen Unternehmer, mit dem man zusammenpasst, wo man diesen Prozess gemeinsam irgendwie gut gestalten kann.
Denn bei einer Nachfolge geht es für ihn nicht nur um Zahlen, sondern vor allem um Vertrauen.
Für mich als Käufer ist es natürlich, was Vertrauen schafft. Und Vertrauen ist die größte Währung, noch vor den Euros.
Willkommen beim M&A Expert Podcast. Wir vereinen die Kompetenz von über 20 spezialisierten Partnern. Ein umgesetztes Transaktionsvolumen in neunstelliger Höhe und die Markttiefe aus über 200 erfolgreichen Transaktionen sowie zahlreichen aktiven Mandaten. Wir machen Erfolg messbar und steuern den Mittelstand sicher zum perfekten Exit. Professionell, diskret und ergebnisorientiert.
Willkommen im Podcast Chefsessel frei. Heute im Chefsessel tatsächlich einer, der es geworden ist. Wir sprechen heute mit Jochen Weber-Meyer, der als Nachfolgeunternehmer, Neudeutsch Management Buy-in Kandidat oder NBI ein Handwerksunternehmen gekauft hat. Herr Weber-Meyer, vielleicht stellen Sie sich einfach mal selber vor. Was haben Sie für einen Background und wie sind Ihre privaten Lebensumstände?
Jochen Weber-Meyer, wie gerade schon gesagt, 37 Jahre alt, komme aus Hannover, wohne mittlerweile in Hamburg, habe die letzten 12 Jahre, bevor ich das Thema MBI jetzt angegangen bin, eine klassische Beratungskarriere gemacht in der Unternehmensberatung mit dem Fokus auf Automobilindustrie, aber nicht nur, war auch in vielen anderen Branchen unterwegs. Davor habe ich mal ganz klassisch Betriebswirtschaftslehre, Wirtschaftswissenschaften in Hannover studiert, im Bachelor und Master, war davor 2 Jahre bei der Bundeswehr. Also eigentlich so eine typische Laufbahn, wie ich sie bei vielen sehe, die sich jetzt irgendwie mit dem Thema MBI beschäftigen.
Mhm. Und verheiratet, Kinder?
Ach so, ja, okay. Verheiratet noch nicht. Jetzt gerade erst frisch verlobt, Kinder keine. Da denke ich manchmal so, das ist auch in sonstiger Form, was so Hausbau, Haus gekauft oder sowas angeht, relativ ungebunden bisher, wo ich mir auch manchmal denke, das war wahrscheinlich auch ein Faktor, der eine Rolle gespielt hat bei mir. Ich habe mir mal gedacht, so wenn es um die Bankgespräche ging und wenn man sich damit beschäftigt, was solche Kredite dann ja auch irgendwie bedeuten. Ist ja nicht wie wenn man ein Haus kauft, dass dann halt irgendwie ein Wert dahinter steht, wenn so ein Unternehmen halt den Bach runtergeht, ist ja nicht mehr viel, was man verkaufen kann. Das ist natürlich nochmal eine andere Entscheidung, sich auf sowas einzulassen, wenn man jetzt irgendwie 2 Kinder hat, vielleicht ein Haus, was schon halb abbezahlt ist, als wenn man, was das angeht, zumindest schon noch relativ ungebunden ist.
Wie kam es denn auch dazu? Sie sagten, Sie waren in der Unternehmensberatung beschäftigt. Was hat Sie denn dazu veranlasst, jetzt vom angestellten Berater zum Unternehmer aufzusteigen?
Das war, also ich würde mal sagen, eigentlich war es für mich, nachdem ich nach dem Studium in die Beratung gegangen bin, eigentlich immer klar, dass das so mein Karriereweg sein wird. Also ganz klassisch meine Schritte in der Beratung machen, idealerweise irgendwann Partner werden. Und es hat mir auch am Anfang irgendwie wahnsinnig viel Spaß gemacht und war ja auch bin in einer guten Zeit da eingestiegen, habe immer regelmäßig irgendwie meine Schritte machen können. Bin dann auch bis zu dem Punkt gekommen, wo dann tatsächlich die Beförderung zum Partner irgendwie anstand, habe dann da mein Assessment Center gemacht, liefen auch alle gut. Und dann ist eben irgendwie so die Nachfrageseite so ein bisschen eingebrochen. Also es lag jetzt gar nicht unbedingt so nur an mir, sondern die Rahmenbedingungen haben sich auch so ein bisschen verändert und die Perspektive ist dann eben verschwunden. Und Ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich dann erstmal eigentlich irgendwie in so ein kleines Loch gefallen bin. Also wenn jetzt so der Weg, den man immer so für sich selber gesehen und vorgezeichnet hat, dann halt auf einmal wegfällt, dann steht man ja schon erstmal irgendwie da und fragt, oder ich stand dann halt erstmal irgendwie da und habe mich gefragt, was kommt jetzt? Und habe dann auch einen Moment gebraucht, mich irgendwie wieder neu zu orientieren und was zu finden, wo ich jetzt wieder irgendwie Lust drauf hatte. Und das war dann, ich bin eigentlich durch Zufall. Ich habe mich irgendwie mit einem alten Studienfreund unterhalten, der mir erzählt hat, ein Bekannter von ihm aus Berlin, der hat jetzt irgendwie ein Unternehmen übernommen in so einer Nachfolgekonstellation. Und ich habe erstmal gedacht, das ist ein Unternehmen gekauft. Wie? Und meinte, ja, das kann man halt auch irgendwie finanzieren, genau wie so eine Immobilie. Und dann war ich sofort irgendwie von dem Thema angefixt und habe dann auch wieder durch Zufall 2 Wochen später auf der Hochzeit jemanden kennengelernt, der als M&A-Berater in dem Bereich Unternehmensnachfolge auch im KMU-Bereich unterwegs ist und mich dann mit dem halt sofort länger über das Thema unterhalten und ja, dann wie man das so macht, halt, oder wie ich das so mache, wenn ich irgendwie ein neues Thema habe. Ich habe erstmal irgendwie versucht, so viel Wissen wie möglich darüber zusammenzusammeln, habe mir Bücher gekauft, jede Menge Bücher gekauft und gelesen, habe in meinem Netzwerk versucht, irgendwie Leute zu finden, die das gemacht haben, um mich mit denen auszutauschen. Aber es war dann relativ schnell klar, okay, das ist irgendwie, das klingt gut, das will ich machen.
Okay. Wenn ich mich recht erinnere, aus unseren damaligen Gesprächen, als wir uns kennengelernt haben, hatten Sie sich auch noch zu bestimmten Themen weitergebildet, hatten die Gelegenheit, das noch nebenberuflich zu machen. Auf welche Themen hatten Sie da geschaut?
Gut, ich hab immer die bei der Porsche, bei meinem ehemaligen Arbeitgeber, hatten wir immer die Möglichkeit, uns zu verschiedenen Themen irgendwie weiterzuentwickeln. Ich habe dann natürlich, als relativ klar war, in welche Richtung ich dann es für mich beruflich weitergeht, Schulung eher in Richtungen gewählt, die mir auch was bringen. Also beispielsweise, was habe ich da gemacht? Verhandlungstechnik habe ich mich dann mehr mit beschäftigt. Buchführung, also so dieses ganz klassische BWL-Buchführung, Jahresabschlüsse, Bilanzen, G&V, was auch ein nicht zu unterschätzendes Thema ist in dem ganzen Prozess. Also das Buchführungswissen, was man allein braucht, um im Ansatz in so einem Finanzierungsprozess bei der Bank eine Chance zu haben, ist schon nicht zu unterschätzen. Also da sollte man schon tief einsteigen, ja.
So, und dann hatten Sie sozusagen den Entschluss gefasst, ich kaufe mir jetzt ein Unternehmen, um das mal plakativ zu formulieren. Wie sind Sie denn dann vorgegangen? Wie haben Sie Ihren Suchradar gestaltet? Wie sind Sie zu diesem Suchradar gekommen und wie sah der aus?
Typischerweise wird einem, zumindest habe ich das vielfach mitbekommen, ja geraten, man soll sich irgendwie fokussieren. Man soll irgendwie gucken, was sind deine 3 Themen und überleg dir, worin bist du jetzt gut, wo siehst du eine Perspektive für dich und dann guckst du halt spitz in diesen Feldern, gibt es da jetzt ein Unternehmen für dich. Denn das habe ich am Anfang auch versucht, habe dann aber festgestellt, dass das für mich wahnsinnig frustrierend war und auch irgendwie nicht so richtig zu mir gepasst hat. Also wie ich schon anfangs gesagt habe, ich habe in der Beratung und in den Projekten, die ich da gemacht habe, extrem viele unterschiedliche Themen gemacht und extrem viele unterschiedliche Branchen auch kennengelernt und bin auch meiner Ansicht nach jemand, der sehr viel Spaß daran hat und auch sehr gut darin ist, sich in unterschiedliche Themen reinzuarbeiten. Und ich habe dann nie so richtig für mich oder habe dann irgendwann für mich den Punkt erreicht, wo ich nicht mehr so verstanden habe, warum soll ich mich jetzt fokussieren, wenn ich so viele Themen immer wieder mal sehe, wo ich denke, ja gut, das könnte ich mir eigentlich auch vorstellen, warum eigentlich nicht? Und habe dann von diesem, ich versuche irgendwie was zu definieren für mich und da dann was zu finden, meine Strategie gewechselt und gesagt, du machst jetzt den Suchradius einfach mal komplett auf, machst das nur regional, also ich bin dann halt üblichen Suchbörsen gegangen, habe mich da halt überall angemeldet und die Newsletter abonniert. Eigentlich nur regionalen Suchfokus, nichts mit Branche, nichts mit irgendwie Größe oder sowas. Und habe einfach mich erstmal wild auf alles gemeldet, was irgendwie auch nur im Ansatz in Frage kam. Mhm. Ich habe dann halt gesagt, also gerade bei so Börsen wie Ember, wo ich ja jetzt auch das jetzige Unternehmen drüber gefunden habe, kann man ja auch relativ detailliert angeben, wer man ist und wie viel Geld man zur Verfügung hat. Und da habe ich mir halt gedacht, das steht da drin, der Berater sieht, wie viel ich habe. Wenn der denkt, das passt, dann gucke ich mir das an. Also waren auch Fälle dabei, wo ich schon von vornherein gesagt habe, das kann ja gar nicht funktionieren, aber ich sage jetzt mal ketzerisch, wenn der mich einlädt und seine Zeit damit verbringt, döver werden kann ich nicht. Ich habe die Zeit, ich nehme mir die Zeit, dann fahre ich da hin, gucke mir das an und rede mit denen. Also Und darüber habe ich dann halt, wie gesagt, das Netz halt hier breit aufgemacht und mir viele Sachen angeschaut. Und bin jetzt letzten Endes auch bei einer Sache gelandet, wo ich jetzt am Anfang nie drauf gekommen wäre, dass ich da jetzt lande.
Aber hat sich denn nach der Zeit sozusagen die Dinge zugetrichtert in eine ähnliche Richtung?
Ich hatte immer die Kriterien, die ich angelegt habe, waren jetzt weniger so dieses typische, was man auch als Filter eingeben kann, so Branche, Größe und so weiter und so fort, Mitarbeiteranzahl. Sondern ich habe immer gesagt, erstens, es muss irgendwas sein, was ich in absehbarer Zeit, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, verstehen kann. Also das schwenkt das Ganze als BWLer natürlich schon erheblich ein. aber es sollte halt irgendwie ein Geschäftsmodell sein, wo ich das Gefühl habe, wenn mir das jemand erklärt und wenn ich da irgendwie ein halbes Jahr, ein Jahr, zwei Jahre drin arbeite, dass ich dann das so machen kann wie die Leute, die da schon länger drin arbeiten. Also da gibt's ja Branchen, wo das eher funktioniert und wo das weniger funktioniert. Also wenn es jetzt sowas super Technisches, super Spezialisiertes ist, dann ist das natürlich schwieriger, als wenn das eher irgendwie was Dienstleistungsorientiertes ist oder sowas wie Handwerk. Da ist ja auch die Leistung an sich, also das fachliche Erbringen, das erfordert wahnsinnig viel Wissen und Fähigkeit. Aber den Prozess zu verstehen und zu verstehen, was machen die Leute da und was gibt es für verschiedene Baumaterialien und was gibt es für verschiedene Leistungen und sowas, das ist ja am Ende einfach, ich sag mal, stumpf auswendig lernen. Muss man halt wissen, für Problem X gibt es Lösung Y. Und auch wenn ich wahrscheinlich nicht mehr, also keine Chance habe, auf das Level zu kommen, dass ich das fachlich mit meinen eigenen Händen fachgerecht durchführen kann. Ich habe zumindest eine Chance zu verstehen, wie, was gehört dazu, das zu machen. Und das war halt immer mein erster Punkt. Also ich muss verstehen können. Der zweite Punkt war, es muss irgendwas sein, wo ich eine Wachstumsperspektive sehe. Also ich hatte jetzt weniger Interesse an so diesen etablierten Geschäftsmodellen, wo man sagen kann, okay, der Markt ist halt irgendwie aufgeteilt, da kann man sich jetzt einen Teilnehmer irgendwie rauskaufen und dann kann man den noch irgendwie so ein bisschen optimieren. Ich wollte halt immer irgendwas, wo ich irgendwie auch im Markt eine Perspektive für mich gesehen habe, dass man da was machen kann. Der nächste Punkt war, es sollte irgendwas sein, wo ich mit dem Fähigkeiten-Set, Werkzeugkoffer, den ich halt auch aus meiner bisherigen Laufbahn mitbringe, irgendwie einen Mehrwert liefern kann. Und der letzte Punkt, der ist eigentlich der wichtigste, der war mir, hatte ich am Anfang gar nicht auf dem Schirm, aber wurde dann quasi mit jedem Treffen, was ich mit Unternehmern hatte, wichtiger war das ganze Thema persönlicher Fit. Also habe ich einen Verkäufer, mit dem ich, also der das nicht so als, da habe ich auch einen gefunden, kennengelernt, da hat man so ein bisschen das Gefühl, die machen das schon in zweiter oder teilweise sogar dritter Generation, die wollten das eigentlich nie machen und die hatten jetzt irgendwie so emotional damit abgeschlossen, dass es jetzt weggeht und die wollten das dann halt auch einfach weghaben. Also die wollten dann halt so, die haben gesagt, 3 Monate bin ich noch da, dann bin ich weg und dann möchtest du auch nichts mehr damit zu tun haben. Und da habe ich dann halt irgendwo festgestellt, so, egal was ich jetzt mache, ich werde wahrscheinlich erstmal branchenfremd sein und es wird dann nicht funktionieren. Also dafür bin ich zu weit weg. Mhm. Dann ich brauche jemanden, der mich coacht, den ich als Sparringspartner nehmen kann, der mich da halt langsam reinführt. Was ich jetzt so in der Retrospektive sagen muss, ist das Ganze halt auch einfach unfassbar viel leichter auf der Kunden- und Mitarbeiterperspektive. Also ich hätte nicht gedacht, dass es so extrem ist, aber diese Kontinuität, da passiert halt wesentlich weniger, ne? Mhm. Wenn halt so ein knaller Fallwechsel ist, dann fragen sich halt schon erstmal durch die Bank alle Mitarbeiter, was bedeutet das jetzt für mich, wenn man halt derjenige, für den man die letzten 5 Jahre gearbeitet hat, da noch weiter vorne steht, ist das wesentlich entspannter und man hat eine wesentlich entspanntere Ausgangsposition.
Ja. Und wie sind Sie denn an die Targets, also sprich an die Unternehmen, die zum Verkauf standen, wie sind Sie denn rangekommen? Wie haben Sie Ihren Dealflow organisiert?
Also ich eigentlich alle Quellen, die ich irgendwie finden konnte, genutzt. Also ich war regelmäßig auf allen Plattformen, also habe mich auf den Plattformen als Interessent registriert, habe irgendwie auch selber versucht, mich bei Beratern zu melden und zu sagen, hier, mich gibt es, ich habe Interesse. Ich würde sagen, die meisten erfolgreichen Kontakte hatte ich am Ende tatsächlich einfach über Ember, weil ich glaube, weil man da eben so ein bisschen die Möglichkeit hat, schon mal im ersten Schritt auch so ein bisschen was über sich zu erzählen oder dieses Profil. Ich weiß nicht, wie das aus Beraterperspektive ist, aber ich finde, man kann da schon relativ viel Informationen auch über sich preisgeben, in einem geschützten Rahmen, die ja auch helfen, rauszufiltern, ob das jetzt jemand ist, der in Frage kommt oder nicht.
Haben Sie denn das Gefühl, dass die Verkäufer oder deren Berater tatsächlich dann auch die Profile der Käufer sich anschauen oder reagieren die nur auf Ansprache?
Also ich habe eigentlich kein einziges Mal so ein proaktive Ansprache erlebt, dass jetzt irgendeiner von den Beratern, die ich mal kontaktiert habe, mich dann angesprochen hat und gesagt hat, hier, ich habe irgendwie was für Sie. Es war ein, zweimal so, dass ich für ein Thema mit einem Berater Kontakt hatte, der sich dann nochmal, nachdem man sich schon wirklich kannte und auch ausgetauscht hatte, der dann nochmal sich gemeldet hat und meinte, hier, ich habe auch irgendwie was anderes. Ehrlicherweise hatte ich aber bei den Dingen, die man dann so zugespielt bekommen hat, die man wirklich proaktiv zugespielt bekommen hat, eher so manchmal so ein bisschen das Gefühl, okay, da hat er wirklich gar nichts anderes mehr gefunden. Das ist jetzt irgendwie, der sucht jetzt nochmal einen verzweifelten MBI, der sich das vielleicht nochmal anguckt. Also es war jetzt, die wirklich guten Sachen waren eigentlich meistens auf den Plattformen, die wahrscheinlich richtig, richtig guten Sachen, die werden bei den Beratern wahrscheinlich erstmal im Netzwerk verteilt. Aber von den frei zugänglichen Quellen fand ich auf den Plattformen war dann schon immer das Beste, die besten Leads.
Okay. Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie zahlreiche Firmen sich auch angeschaut. Was waren denn so die 2, 3 Dinge, die Sie sich beim Erstgespräch, beim Kennenlerngespräch, bei der Erstbesichtigung immer ganz genau angeschaut haben, um zu entscheiden, mache ich weiter oder das kommt nicht in Frage?
Ich habe beim Erstgespräch eigentlich immer eher erstmal versucht, mich zu verkaufen und dafür zu sorgen, dass ich für den Verkäufer überhaupt in Frage komme und mir dann im zweiten Schritt Gedanken darüber gemacht, ist das jetzt für mich überhaupt das Richtige, weil vielleicht auch irgendwie so ein bisschen egoistisch, aber ich habe halt gesagt, so ein Verkäufer, der mich gar nicht haben will, da brauche ich mir jetzt auch gar nicht die große Platte machen, ob das Unternehmen für mich jetzt im Detail in Frage kommt. Also es war immer so ein zweistufiger Prozess. Ich habe halt versucht, den Verkäufer zu überzeugen und dann habe ich halt gesagt, meine Checkliste durchgegangen, passt das für mich? Und das waren dann halt so die Themen, die ich eben schon genannt habe, so die meine Rasterkriterien. Also kann ich es verstehen? Ist es eine Branche mit Perspektive? Kann ich da irgendwie auch was ausrichten mit dem, was ich kann? Und dann als letztes passt der persönliche Fit.
Da gab es ja eine Alternative, wo Sie auch ziemlich lange im Rennen waren, auch aus dem Bereich Bauwirtschaft, wo sich der Käufer dann, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, für jemand anders entschieden haben. Aber es war tatsächlich auch wieder Bauwirtschaft. War das sozusagen am Schluss eine der Branchen, auf denen Sie sich schon verengt hatten, oder war das Zufall?
Nee, das war eigentlich ehrlicherweise Zufall.
Okay.
Ich glaube, mit den Kriterien, die ich jetzt so aufgezählt habe, kommt man da oft dran vorbei. Und ein Kriterium, was ich ja auch hatte, was dem Ganzen noch vorgeschaltet war, also der regionale Fokus, ich wollte schon im Norden bleiben. Und der Norden ist jetzt sehr ehrlicherweise, wenn man sich so die Anzeigen anguckt, die so auf den Markt kommen, was jetzt so Industriegeschichten angeht, nicht so wahnsinnig mit viel Material gesegnet. Also die guten Sachen, die man im Norden findet, die sind meistens schon, kommen schon meistens eher aus der Richtung Handwerk.
Mhm.
Und wahrscheinlich ist das dem halt dann eher geschuldet. Also ich habe jetzt nicht gesagt, dass ich irgendwie so ein kleines produzierendes Unternehmen jetzt ausgeschlossen hätte, aber es war dann letzten Endes so, dass die Kandidaten, die am vielversprechendsten waren, dann eben aus dem Bereich kamen.
Okay. Hatten Sie auch mal positive Überraschungen bei Unternehmensbesichtigungen und Dinge, mit denen Sie nie gerechnet hätten oder so?
Auch eigentlich immer. Also ich war immer positiv überrascht, wie offen die Verkäufer doch eigentlich immer sind, weil man lässt sich da ja schon, wenn man Jahresabschlüsse vorlegt, sein Geschäftsmodell erläutert, da lässt man sich ja schon relativ tief reingucken. Auch mit den Exposés, da habe ich manchmal schon gedacht, okay, wenn ich jetzt das nötige Kleingeld dafür hätte und die Risikofreudigkeit, sowas mal von Null aufzuziehen, da kann man teilweise mit so einem Exposé schon ziemlich viel anfangen. Aber grundsätzlich, ja, die Offenheit, also wahrscheinlich ist das dann auch irgendwie eine unbegründete Ansicht. Am Ende ist es dann im Detail ja doch immer deutlich schwieriger, sowas zu kopieren, als wie es dann auf dem Papier aussieht.
Mhm.
Aber das hat mich schon immer überrascht, wie offen und ja auch gewillt die Verkäufer dann waren, auch darüber zu berichten, wie sie selber das eben aufgezogen hatten, ihre Historie, was jetzt in ihrem Unternehmen gerade funktioniert und was auch nicht funktioniert. Also das hat mich immer positiv überrascht, dass alle so offen waren.
Okay. Und gab es auch Fälle, wo Red Flags aufgetaucht sind aus Ihrer Sicht, wo Sie gesagt haben, das wird nichts?
Es ist halt immer, also es ist natürlich schwierig, sowas zu generalisieren. Deswegen muss man mit sowas immer ein bisschen vorsichtig sein. Aber ich habe den Fällen, die ich mir angeschaut habe, haben sich bei mir irgendwann so zwei Dinge rauskristallisiert, wo ich dann eigentlich schon mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit sagen konnte, okay, das wird schwierig. Nummer eins ist, wenn mir der Berater unsympathisch war, dann war mir eigentlich in 100% der Fälle am Ende der Verkäufer auch unsympathisch. Das muss ja gar nicht, also das meine ich jetzt gar nicht irgendwie so in so Richtung gut oder schlecht oder das ist dann ein gutes oder ein schlechtes Unternehmen. Aber ich bin halt dann irgendwann zu der Überzeugung gelangt, das muss halt persönlich funktionieren. Ansonsten wird man diesen Prozess allein des Kaufes schon nicht über die Bühne kriegen. Und dann auch noch der Übergabe des, das ist eh schon mit so vielen finanziellen und psychologischen Hürden gespickt, dieser Prozess, dass es, glaube ich, wahnsinnig schwierig ist,
das vernünftig über die Bühne zu kriegen, wenn man sich nicht riechen kann. Und man sucht sich ja immer Leute, die einem ähnlich sind für so wichtige Themen und es ist dann doch oft so, wenn es halt jemand ist, der Berater schon jemand, ich sag jetzt mal, ein Schlacker ist, dann ist es der, hatte ich dann auch oft das Gefühl, der Unternehmer ist es genauso. Und man muss dann, das ist schon im Verkaufsprozess auch so eine erste Visitenkarte. Wer kann dann den, insofern, da, das ist jetzt wieder aus Käuferperspektive, da muss man schon aufpassen, wie man sich da repräsentiert. Und vor allen Dingen das Thema, ist es auch jemand, der irgendwie so ein bisschen unternehmerisches Verständnis hat und Verständnis auch für die Materie mitbringt? Oder ist es halt so ein, ich sag jetzt mal, ketzerischer Typ, reiner Typ Verkäufer?
Makler,
ja. Also nicht unbedingt Immobilienmakler, aber der hat so ein Typ, dem es jetzt auch irgendwie egal wäre, wenn er das macht, Versicherungen verkauft oder Häuser verkauft, der halt das Fokus auf das Verkaufen hat, nicht auf die auf das Managen dieses Prozesses.
Ja.
Und das war für mich, also dieses ganze Thema, was ist da für ein Berater? Das hat schon immer ziemlich viele Aufschluss darüber gegeben, ob das jetzt dann in die richtige Richtung läuft oder nicht. Und das Zweite, muss ich leider sagen, ist das Thema Alter. Für einen MBI-Kandidaten, also für einen Strategen als Investor wird das oder als Käufer wird das wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders aussehen. Aber für mich gab es irgendwann so eine gewisse Altersgrenze, wo ich gesagt habe, wenn der Verkäufer über diese Grenze ist, ist die Erfolgswahrscheinlichkeit einfach wahnsinnig gering.
Mhm.
Das ist halt auch irgendwie so ein bisschen so eine Typfrage. Wenn man halt eine gewisse Grenze überschritten hat, ohne sich strukturiert mit dem Thema Nachfolge auseinandergesetzt zu haben. Es gibt immer Einzelkonstellationen, was halt vielleicht irgendwie dazwischen gekommen ist und so weiter und so fort. Vielleicht hatte man jemanden lange, der da abgesprungen ist oder. Deswegen, wie gesagt, ich will das nicht generalisieren. Das ist schon doch so, dass es dann auch oft Persönlichkeiten war, wo ich dann im Gespräch das Gefühl hätte, du kannst sowieso nicht loslassen. Also selbst wenn wir hier zusammensitzen, du wirst mich, glaube ich, nicht machen lassen, weil du dich viel zu sehr mit dieser Rolle, die du gerade hast, identifizierst. Also das funktioniert nicht in dieser Konstellation. Es wird funktionieren, wenn du irgendwie einen strategischen Investor oder einen Konkurrenten verkaufst. Das wird wohl funktionieren. Aber mit einem MBI-Kandidaten, der halt reinkommt mit neuen Ideen, der dann das ist, was du jetzt bist, das wird nicht funktionieren.
Das ist ja eigentlich dann auch die Aufgabe des Beraters, seinen Mandanten eigentlich diesbezüglich auch entsprechend zu briefen und ihm zu verdeutlichen, dass das Abgeben ein ganz wichtiges Element in dem Gesamtprozess ist, auch im Hinblick auf die Übergangszeit. Ja? Das ist ja total wichtig. Jetzt haben Sie ja wahrscheinlich viele verschiedene Unternehmer kennengelernt, die ihr Unternehmen verkaufen möchten. Wie unterschiedlich waren denn diese Verkäuferpersönlichkeiten?
Ja, also es waren halt alles Unternehmer und das ist natürlich schon alles ein ähnlicher Schlag Mensch. Da sollte man sich dann, also es ist auch eine ganz gute, wie soll ich sagen, Probe, ob man sich mit dieser Art Mensch und dieser Art Mentalität auch irgendwie identifiziert, weil es gehört ja schon irgendwie viel, viel dazu, viel Einsatzbereitschaft, Risikobereitschaft. Ist ja schon einfach, wie gesagt, ein ähnlicher Typ Mensch, der sowas macht. Grundsätzlich auch da wieder würde ich klar unterscheiden dazwischen, wie früh setzt man sich mit dem Thema auseinander. Also es gibt die Typen an Unternehmern, die halt frühzeitig sagen, ja, Das ist ein Thema. Ich möchte hier nicht irgendwann umkippen und meine Mitarbeiter stehen dann im Regen. Ich möchte noch weiterarbeiten und ich habe Lust, jemanden einzuarbeiten und ich habe auch Lust, diesen Prozess aktiv mitzugestalten. Das ist halt jetzt nicht mehr die Phase, wo ich das Ganze aufbaue und entwickle, sondern das ist jetzt die Phase, wo mein Job ist, das Ganze nachhaltig zu übergeben und das dann halt auch als ihre neue Aufgabe begreifen. Und dann, wie gesagt, diejenigen, die sich halt von dieser Rolle sehr schwer trennen können und sich schwer damit tun oder sogar nicht in der Lage sind, in diese neue Rolle dann eben sich selber zu transformieren. Und ich glaube, ehrlich gesagt, es gibt halt auch irgendeinen Punkt, wo man auch da wieder altersmäßig, wo man dann vielleicht in seiner Rolle irgendwie so festgefahren ist. Oder vielleicht ist das halt auch wieder korreliert. Wenn einem das halt schwerfällt, dann rutscht man halt auch in diesen Altersbereich dann irgendwann rein, dass man halt dann irgendwann auf die 70 zugeht oder über 70 ist und halt immer noch da sitzt und jetzt keine Lösung hat. Das hängt, glaube ich, irgendwie miteinander zusammen. Also ich kann da wirklich nur daran appellieren, sich mit sowas wirklich frühzeitig und strukturiert auseinanderzusetzen, weil es ist, wenn man das depriorisiert, ab einem gewissen Zeitpunkt, dann wird das zu Problemen führen.
Ja. Reden wir mal über Finanzierung, Teamstruktur und Ähnliches. Wie haben Sie sich denn diesem Thema Finanzierung genähert? Das ist ja etwas, was man jetzt nicht so als Know-how sofort mitbringt, wenn man in der mittelständischen Unternehmensberatung unterwegs ist oder in der Automobilindustrie. Das sind ja keine Themen, die Ihnen so begegnen, Microdeals zu finanzieren. Wie haben Sie sich dem Thema genähert und haben Sie sich da irgendwie beraten lassen oder wie war das?
Viel zu dilettantisch, ehrlicherweise. Und es gibt auch, zumindest ist es mir nicht bewusst, wenig Angebot, dass man da irgendwie strukturiert beraten wird. Also es ist schon, ich würde sagen, alles andere habe ich mir sehr gut sehr methodisch angeeignet. Das war echt ein blinder Fleck, der mir dann auch teilweise so ein bisschen auf die Füße gefallen ist, selbst in der Transaktion, die dann letzten Endes erfolgreich war. Das ließ sich dann alles fixen, auch wieder durch persönliche Beziehungen und guten persönlichen Fit. Aber das war tatsächlich ein Prozess, den ich viel zu blauäugig angegangen bin. Und es ist ja auch von Beraterseite, da könnte man ja auch wieder sagen, okay, als Verkäuferberater könnte man ja da irgendwie so den Käufer so ein bisschen coachen. Aber es ist ja in jedem Bundesland wieder anders. In jedem Bundesland hat man eine andere Bürgschaftsbank. In jedem Bundesland ticken die Sparkassen und in jeder Stadt ticken die anders und ticken die Prozesse anders, haben andere Risikofreudigkeit. Also es ist wahnsinnig schwierig.
Und jeder Käufer hat eine andere Finanzierungsvoraussetzung. Das darf man auch nicht vergessen.
Genau, ja. Genau. Ja. Das heißt, es ist schon sehr komplex und was ich maximal unterschätzt habe, ist, wie schnell man bei diesem Thema Brücken abbrennt. Das ist ja, wenn man in Hamburg unterwegs ist und in Hamburg ein Objekt hat, eine Firma hat, die man kaufen möchte, dann kann man zwar irgendwie auf x verschiedene Banken zugehen, letzten Endes werden die aber alle, wenn man jetzt keine Immobilie hat, die man als Sicherheit hinterlegen kann, dann auf die Bürgschaftsbank zu gehen. Und wenn man den ersten Aufschlag bei der Bürgschaftsbank nicht sauber vorbereitet und nicht, keinen guten Eindruck hinterlässt, dann kann man es eigentlich schon komplett knicken, weil alle anderen gehen halt auch wieder auf die Bürgschaftsbank im Hintergrund zu. Und da landet man dann halt immer wieder an der gleichen Stelle. Ich will jetzt nicht sagen, dass es dann unmöglich ist, aber es verkompliziert den Prozess halt extrem, wenn man das nicht sauber vorbereitet und da, ich sag mal, beim ersten Aufschlag keinen sehr guten Eindruck macht. Also das war definitiv ein Prozess,
den ich maximal unterschätzt habe. Ich weiß nicht, ob Sie da Erfahrungen mit anderen MBI-Kandidaten haben, wie die das erlebt haben.
Also am Ende des Tages hängt einfach ganz viel, und das wissen Sie ja selber, vom Eigenkapitalanteil ab, den der Nachunternehmer letztlich mitbringt und eventuelle Sicherheiten, die er hat. Die Bürgschaftsbank spielt eine mega Rolle, weil die meisten Banken wirklich nur über über diese Bürgschaftsbanken gehen. Und ich erlebe die Banken auch nicht unbedingt als jemanden, die sich wahnsinnig über Nachunternehmer freuen als Kunde. Ja, also das ist immer schon so ein bisschen ein dickes Brett, was man da angeht. Und Sie haben nach meiner Erfahrung völlig recht, das ist ein Thema, was man auf gar keinen Fall unterschätzen darf und worauf man sich unbedingt gut vorbereiten muss. Der M&A-Berater des Verkäufers ist aber nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Ja. Erzählen Sie uns eigentlich gerade, es gibt keinen Berater, der sich spezialisiert hat auf die Finanzierung von Unternehmenskäufen durch Nachfolgeunternehmen?
Gibt es, aber ich habe zumindest keine guten gefunden.
Okay.
Also das beschränkt sich dann meistens so auf, ja, wir haben Kontakte zu Banken, mit denen kannst du mal sprechen.
Okay, also, das hilft natürlich nichts.
Ja. Mag es geben, aber auch die müssen dann ja eine unglaubliche Komplexität aufgrund der unterschiedlichen Banken, aufgrund der unterschiedlichen Bürgschaftsbanken, die dann wieder unterschiedliche Voraussetzungen haben, in unterschiedlichen Branchen wieder unterschiedliche Herausforderungen haben. Ich meine, dieser ganze Prozess, den wir da hatten mit Handwerkskammer und betriebswirtschaftlicher Beratung und Betriebswertgutachten und so weiter, da haben wir ja alleine irgendwie schon fast Monate gebraucht, um das irgendwie mal zu durchdringen. Und wenn man das dann halt ein Einmal-Case ist, ist es vielleicht auch schwierig, da wirklich lukrativ eine Beratung in dem Bereich auf die Beine zu stellen.
Wahrscheinlich.
Also mag sein, dass ich dazu zu doof war, das zu finden, aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass es da ein wirklich gutes, strukturiertes Beratungsangebot für Nachfolger gibt.
Mhm.
Und das ganze Thema, dass es sich Banken jetzt nicht so, also ich würde sagen, neben der Tatsache, dass es wahrscheinlich zu wenig Leute gibt, die Lust darauf haben, das zu machen, ist das der größte Stolperstein aktuell. Also das ist, glaube ich, auch der Punkt, wo politische Entscheidungen am ehesten ansetzen könnten, um das Thema Nachfolge, diese Nachfolgelücke besser angehen zu können. Weil das ist, glaube ich, für die meisten Leute dann die größte Hürde. Haben sie genug Eigenkapital, die Sicherheiten, können die sich überhaupt durch die Prozesse dann durchwursteln? Und ich bin jetzt jemand, der ja betriebswirtschaftlich schon irgendwie ein bisschen was mitbringt. Ich frage mich dann immer, wie macht das jemand, der eher aus der fachlichen Perspektive da reinkommt, also der Handwerksmeister, der den Handwerksbetrieb übernehmen will. Gut, der hat dann andere Probleme, die ich hatte im Bankgespräch nicht. Aber trotzdem ist es, also ist das wahnsinnig komplex.
Was war denn letztlich nach Ihrer Einschätzung in den Kreditgesprächen mit den Banken wirklich entscheidend?
Entscheidend im Hinblick auf was?
Dass sie letztlich die Finanzierungszusage bekommen haben, die sie dann letztlich nicht gebraucht haben. Aber
erstmal habe ich bis jetzt immer noch keine Finanzierungszusagen bekommen.
Aber also positive Signale. Oder?
Positive Signale, ja. Genau. Aber grundsätzlich, die Banken tun sich wahnsinnig, oder zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, tun sich alle eigentlich durch die Bank weg schwer mit der Tatsache, dass jemand, der nicht aus einer Branche kommt, ein Unternehmen in dieser Branche kaufen will. Das ist, Also wenn man den Firmenkundenbetreuer überzeugt bekommt, dass das funktioniert, dann heißt das noch lange nicht, dass die Kreditabteilung dann davon überzeugt ist. Mhm. Weil die guckt nur auf den Lebenslauf und guckt auf die Website von dem Unternehmen und sagt, da passt doch irgendwie was nicht.
Ja.
Rote Ampel.
Mhm.
Und das ist schon viel Arbeit, da dann eben die Überzeugungsarbeit zu leisten, dass das eben funktionieren kann und halt auch den Firmenkundenberater so mit tatsächlichen Fakten und Anekdoten aufmunitionieren zu können, dass der dann auch zum Kreditsachbearbeiter gehen kann und sagen kann, ja, auf dem Papier ist das jetzt irgendwie nicht so ideal, aber A, B, C, D, die Faktoren sprechen dann aber doch dazu, dass es funktionieren kann.
Ja.
Und also ich würde sagen, bei mir, auch da wieder, war der zentrale Erfolgsfaktor einfach persönlicher Fit.
Mhm.
Also ich habe dann halt einen Firmenkundenberater gefunden, der war halt bei der Bank eben entsprechend war jetzt nicht für eine Region zuständig, sondern eher zentral für das ganze Thema Nachfolge. In so einem Kompetenzcenter, kommt wie ich auch aus Hannover. Und man hatte irgendwie direkt so ein paar persönliche Einknüpfungspunkte und das hat dann halt dazu geführt, dass der sich motiviert gesehen hat, da halt auch über das, ich sag mal, Dienst nach Vorschriftmaß sich in den Fall reinzuarbeiten und den dann halt gegenüber der Kreditabteilung dann auch eben zu vertreten.
Haben Sie dann einen Unterschied gesehen zwischen kommunalen Banken und Privatbanken?
Ich würde sagen, der zentrale Unterschied ist da, die ticken ja alle irgendwie am Ende ähnlich, würde ich sagen. Die Prozesse sind alle ähnlich. Der zentrale Unterschied, und das ist dann am Ende irgendwie so ein bisschen Lotto, ist halt, bei welchem Firmenkundenberater kommst du dann raus, wenn du eine E-Mail an info@ schreibst und sagst, ich habe Folgendes vor, dann hast du entweder Glück und du landest irgendwie bei einem dynamischen, engagierten Firmenkundenbetreuer oder Firmenkundenbetreuerin, die auch Lust auf das Thema Nachfolge hat und Lust auf das Thema irgendwie Existenzgründung hat. Oder du landest halt bei jemandem, der sagt so, in 2 Wochen ist Weihnachten. Mhm. Also binde ich mir das Ding jetzt noch ans Bein oder bügel ich das mal eher irgendwie ab mit so ein paar kritischen Fragen.
Mhm.
Das ist halt sofort drum machen.
Dealstruktur, Stichwort Sofortkaufpreis, Verkäuferdarlehen, Earnout, was waren da ursprünglich Ihre Gedanken diesbezüglich?
Also ich war da eigentlich immer relativ offen. Ich habe halt für mich immer, ich bin eigentlich immer so, meistens ist es ja so, man macht irgendwie ein initiales Angebot oder einen initialen Vorschlag für den Verkäufer, wie man sich das Ganze vorstellen kann. Und ich bin, also klar, es gibt halt irgendwie so diese ganzen Multiples und sowas und ich bin da eigentlich immer irgendwie so rückwärts reingegangen, dass ich gesagt habe, das Unternehmen macht so im Durchschnitt den und den Cashflow, kommt da raus, dann kann ich mir halt mit der Finanzierung und einem Gehalt, was ich brauche und einem Sicherheitspuffer, kann ich mir halt folgenden Kaufpreis leisten, mit einer jetzt angenommen übliche Bankfinanzierung. Und der Sicherheitspuffer muss dann natürlich ein bisschen größer sein, wenn das halt irgendwie was ist, was so ein bisschen undurchsichtiger war oder wo ich jetzt irgendwie Risiken gesehen habe. Und ich habe dann immer versucht, im Gespräch mit, also wenn es dann soweit gekommen ist, im Gespräch mit dem Verkäufer halt irgendwie so rauszuverhandeln. Man kann ja Kaufpreis gegen quasi Risikobereitschaft auch des Verkäufers tauschen. Also, dass ich sage, okay, diesen Risikopuffer, den ich eingepreist habe, den kann ich kleiner machen, wenn ich irgendwie so einen gewissen Teil des Risikos auch auf dich verlagern kann. Es ist ja ein Verkaufsprozess mit Informationsasymmetrie. Ich gucke nur durch Schlüsselloch in das Unternehmen rein und das Schlüsselloch ist der Unternehmer, der mir irgendwie Unterlagen zeigt oder der mir was erzählt. Und der hat natürlich andere Informationen, als ich das habe. Wenn der dann bereit ist zu sagen, ich bin irgendwie, ich beteilige mich an dem Risiko, was du hast, kann ich natürlich einen viel höheren, oder bin ich natürlich auch bereit, einen viel, viel höheren Kaufpreis zu bezahlen. Und ich hatte immer so ein bisschen das Thema, oder ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, dass so dieses ganze Thema Earnout nicht so wahnsinnig beliebt ist auf Verkäuferseite. Wobei ich sagen würde, das ist eigentlich ein super Tool, um Vertrauen zu schaffen, um zu sagen, so, ja, ich bin mir sicher, dass die Gewinne weiter so kommen dann halt auf einen höheren Kaufpreis zu beziehen. Ne? Es wird immer sehr stark über diesen Kaufpreis diskutiert, aber was die anderen Möglichkeiten sind, gar nicht so sehr. Ich weiß nicht, was Ihre Erfahrungen da sind, was so die Beliebtheit von Earnouts angeht.
Also auf Käuferseite sind Earnouts natürlich immer sehr gerne gesehen. Auf Seiten der Banken sind Earnouts auch sehr gerne gesehen, weil wenn der Unternehmer bereit ist, ins Risiko zu gehen und quasi Butter bei der Fische gibt, wie wir in Hamburg so schön sagen, ja, sind die Banken irgendwie auch wesentlich zuversichtlicher, einen Kredit zu geben. Das Ähnliche ist mit Verkäuferdarlehen am Ende des Tages. Für den Verkäufer ist das natürlich eher schwierig. Mhm. Ja, also insbesondere für Nachfolgeunternehmen, die nicht aus der Branche kommen. Ja, wo man so als Verkäufer überhaupt nicht einschätzen kann, wuppt er das oder fällt das vor die Wand, ist ein Verkäuferdarlehen eine ganz schwierige Angelegenheit. Mhm. Ja. In der Konstellation, die wir hier haben, ja, wo der Verkäufer ja überdurchschnittlich lange noch mit an Bord auch bleibt und damit einen maßgeblichen Einfluss auch letztlich auf die Ergebnisse haben wird, war die Earnout-Komponente für ihn jetzt weniger ein Problem.
Ja, ich glaube auch, das ist was wahrscheinlich dann auch nur das, was ich jetzt gerade beschrieben habe, in der speziellen Konstellation in Frage kommt. Und ich glaube, da muss man vorher dann schon die Entscheidung getroffen haben, kommt MBI als Käufer für mich überhaupt in Frage mit allem, was da auch irgendwie so mit dranhängt. Und das ist dann halt eine Komponente, dass man halt akzeptieren muss, okay, ich möchte das jetzt irgendwie an eine Person übergeben, nicht an eine Beteiligungsgesellschaft oder an einen Konkurrenten, sondern an jemanden, der das halt als Unternehmer auch weiterführt. Und dafür kriegt man ja irgendwie was Ideelles, irgendwie was man ideell gerne hätte. Und dafür muss man dann halt auch leider bereit sein, irgendwie wahrscheinlich beim Kaufpreis oder beim Risikosharing ein bisschen Abstriche zu
machen. Ja. Also am Ende des Tages ist das auch Aufgabe vom Berater des Verkäufers, dem Verkäufer deutlich zu machen, welche unterschiedlichen Käufertypen gibt es. Und da gibt es auch diese Nachfolgeunternehmer. Ich hatte das Privileg, dass ich selber mal Nachfolgeunternehmer war und deswegen meinem Mandanten beruhigen konnte, dass man als Fachfremder sich in einer Branche auch durchaus einarbeiten kann, erfolgreich. Da gibt es tatsächlich viele Verkäufer, die da erstmal skeptisch sind. Ja, das stimmt. Das ist wohl wahr.
Ich fand es dann auch interessant, wie viele dann trotzdem doch bereit waren, mich zu treffen und mich kennenzulernen. Ich habe aber auch, als wir uns kennengelernt haben, konnte ich natürlich das Ganze ein bisschen anders aufziehen. Weil sie ja quasi einen ähnlichen Hintergrund haben. Also auch Unternehmensberatung, Strategieberatung, dann selber Nachfolgeunternehmer. Da kann man natürlich anders sprechen. Ansonsten habe ich eigentlich so immer, wenn ich so meine Vita präsentiert habe, dieses ganze Thema Unternehmensberatung und sowas, das habe ich eigentlich eher immer, also das, was ich so in klassischen Bewerbungsgesprächen früher so ganz vorne hingehängt hätte und ganz groß aufgehängt hätte, das habe ich da eher irgendwie so ein bisschen an den Rand gerückt und eher so Themen wie, was sonst gar keinen mehr interessiert hat, wenn ich jetzt alles, was ich irgendwie zusammenkratzen konnte an Industrieerfahrung in meiner Laufbahn und sei es nur irgendwie 2 Wochen Praktikum in der Produktion, oder die Bundeswehrzeit, die ich hatte, das sind dann eher so die Themen, die ich da betont hatte, weil ich das Gefühl hatte, das ist halt was für die viel greifbarer ist, als jetzt zu sagen, so ja, ich war halt irgendwie der Unternehmensberater. Also
das erinnere ich tatsächlich noch beim Kennenlerngespräch, haben sie das mit der Bundeswehr ziemlich rausgestellt und ich habe so in mir gedacht, mein Gott, das ist doch ewig lange her, du hast doch ganz andere Sachen gemacht.
Ja,
aber es kam gut an, die hatten da völlig recht.
Ja, also das und es hat viele Parallelen zu dem, was ich jetzt mache. Ne? Also es ist diese Mischung aus irgendwie klar administrative Aufgaben, die man halt als Offizier auch irgendwie hat, aber dann auch draußen sein, wo es dreckig ist, wo es knallt und wo man dann halt auch irgendwie mit unterschiedlichen Charakteren und unterschiedlichen Hintergründen irgendwie zum einen klarkommen muss. Es ist ja immer irgendwie so dieser Stereotyp oder diesen Vorurteil, den man von der Bundeswehr oder von Armee allgemein hat, dass man sagt so, ja, das ist halt Befehl und Gehorsam. Und sind halt alle, einer sagt was und dann wird halt stumpf gemacht. Aber in so einem Umfeld, wo so viel auf dem Spiel steht, ist ja die ganze Komponente Motivation. Wie baue ich irgendwie Loyalität oder Rapport zu meinen, zu den Menschen, mit denen ich da zusammenarbeite oder die mir anvertraut habe, ist natürlich viel, viel wichtiger. Und ich glaube, das hat tatsächlich sehr, sehr viele Parallelen zum Arbeiten im Mittelstand oder in kleinen Unternehmen, weil da kann man sich nicht so weit rausziehen, dass man nur im Anzug rumläuft. Also ich muss jetzt auf die Baustelle mit, um das zu verstehen. Und wenn ich dann nicht bereit zu wäre und nicht in der Lage wäre, mit den Leuten da zu sprechen und den Leuten dort mit den Leuten dort auf Augenhöhe zu sprechen, dass sie halt auch Lust haben, mich irgendwie einzubeziehen und mir Sachen zu erklären und sowas, dann wäre ich ja verloren.
Mhm. Ja, verstehe. Im Rückblick, was waren so die härtesten Verhandlungspunkte mit dem Verkäufer?
Also, ich muss ganz ehrlich sagen, so im Rückblick, können Sie ja gleich auch nochmal was dazu sagen, war die Verhandlung eigentlich der einfachste Teil. Also es war, wir waren uns eigentlich, bei den meisten Sachen immer direkt einig. Wir hatten irgendwie ein gutes Verständnis dafür, was dem anderen wichtig ist und sind dann, haben halt, eigentlich war es eigentlich, also ich habe eigentlich keine Verhandlung wahrgenommen, um ehrlich zu sein. Wir haben halt gesagt, okay, das ist mir wichtig und dann hat die Gegenseite meistens gesagt, ja, okay, check. Also wir haben eigentlich, dieser Prozess des Kaufvertrages war eigentlich vielmehr irgendwie so ein formaljuristischer Prozess, dass wir halt die kaufmännische Ebene, auf der wir eigentlich uns einig waren, dann halt versucht haben, in ein juristisches Konstrukt zu gießen. Wobei da es dann auch meistens eher so war, dass uns beiden, also dem Verkäufer und mir, dann vielfach das gar nicht so wichtig war, sondern wir waren halt eher so, jo, wir sind uns halt einig und das wir hatten eher so die psychologische Sicherheit, dass man das gar nicht alles so irgendwie so in so stark in jetzt Vertragstexte gießen müsste und das waren dann halt eher so auf beiden Seiten die Rechtsanwälte und Berater, die dann halt gesagt haben, Leute, Vorsicht, es macht schon Sinn, sowas irgendwie einmal schriftlich festzuhalten, dass man halt irgendwie einen Ankerpunkt hat, dann von dem man ausgehen kann. Aber nichtsdestotrotz, also wenn man sich persönlich halt einfach grün ist und gut versteht, dann kann man halt wahnsinnig viel sehr einfach aus dem Weg räumen.
Und das ist ein unterstreicht tatsächlich nochmal mein persönliches Credo. Erfolgsfaktor Nummer 1 in der Transaktion ist das Vertrauen zwischen Käufer und Verkäufer. Ja.
Ja.
Also das sehen wir immer wieder. Man kann sich über den Kaufpreis geeinigt haben und über die wenigsten Earn-out-Konstruktionen geeinigt haben. Alles wunderbar. Wenn es auf der persönlichen Ebene nicht funktioniert, dann wird die Transaktion mit 99%iger Wahrscheinlichkeit scheitern. Und das war genau in diesem Fall hier einfach anders. Ich habe auch tatsächlich die Verhandlung als relativ konfliktfrei eingeschätzt. Das ging so flüssig durch. Manchmal haben die Anwälte sich kopfschütteln angeguckt, gegenseitig, so nach dem Motto, okay, wir haben ja gar nicht so viel zu tun. Also das war schon toll, muss ich sagen.
Ne? Ja, nee, ich habe, glaube ich, ich weiß gar nicht, vor ein paar Wochen war ich bei so einer Veranstaltung in der Handelskammer in Hamburg.
Handwerkskammer, oder?
Handelskammer.
Nicht. Ach, dann hast du eine Handelskammer.
Eine Handelskammer, okay. Ja. Und da hatte ich halt auch irgendwie so ein paar Punkte, zu denen ich irgendwie was sagen wollte und auch eins so Learning. Und das würde ich auch nochmal sagen, das war eigentlich auch der ein Punkt, den ich unterschätzt habe, aber im Gegensatz zum Thema Finanzierung nicht ganz so schlecht dann gewuppt habe, ist das ganze Thema Psychologie und also es ist, ich würde sagen, es ist zu also das Handwerkszeug ist wichtig, das Business Case und so weiter und so fort, und man muss schon auch irgendwie seine Hausaufgaben machen und die Branche verstehen, aber es gibt dann wirklich am Ende kein Problem, was man nicht aus dem Weg räumen kann, weil man sich einfach wirklich gut versteht. Und das ist, das fängt bei so, also klar, die Persönlichkeiten müssen irgendwie zusammenpassen. Da gibt's ja auch kein gut oder schlecht. Idealerweise hat man irgendwie noch so ein paar gemeinsame Hobbys und irgendwie eine Ebene, auf der man sich dann halt auch persönlich unterhalten kann. Das ist einfach durch nichts zu ersetzen und ich glaube auch, ich war da am Anfang auch irgendwie viel zu sehr darauf fokussiert, was ist das jetzt für ein Unternehmen, wie sieht das aus, was ist in diesem Unternehmen drin. Aber eigentlich sucht man nicht, als MBA-Kandidat sucht man meiner Ansicht nach nicht idealerweise nicht ein Unternehmen, was man kaufen kann, sondern ein Unternehmer, mit dem man zusammenpasst, wo man diesen Prozess gemeinsam irgendwie gut gestalten kann. Weil das Unternehmen kann noch so geil sein. Wenn das halt in der Größenordnung unter 30 Mitarbeitern ist, dann ist der Unternehmer da immer eine zentrale Figur. Mhm. Und wenn die dann plötzlich rausfällt, das wird immer schwierig.
Ja, ja.
Und das sind halt, man erspart sich, glaube ich, einfach eine ganze Menge Stress und Kopfschmerzen, wenn man da eine gute Basis hat. Und diese gute Basis geht dann ja auch oft damit einher, so wie in der Konstellation, die wir jetzt haben, dass der Verkäufer dann sagt, so, ich habe Lust, dem das beizubringen.
Ja. Ich habe Spaß dran. Ja. Also mit anderen Worten, such nicht das geeignete Unternehmen, such den geeigneten Verkäufer.
Ja, also ja. Habe ich so in der Richtung noch nie so drüber nachgedacht. Aber eigentlich würde ich sagen, ist
das... Habe ich tatsächlich auch noch nicht drüber nachgedacht, aber das macht total Sinn. Ja, absolut. Wenn Sie jetzt mal Ihre gesamte MBA-Reise anschauen, wie lange gehen die?
Eher Ende 2024 bis dann. Transaktion war im Dezember letzten Jahres.
Also 2 Jahre oder so, ne?
Ende 2024 bis dann.
Ach, Ende 2024.
Ende 2024. Okay, ich würde sagen, so im Oktober habe ich angefangen, mich mit dem Thema zu beschäftigen.
Okay, ja. Das ist relativ schnell. Also, was ich so von anderen Nachfolgeunternehmerkandidaten bislang sehe, die sind oft bis zu 2 Jahre unterwegs auch. Gerade die Search Funds beispielsweise, die haben ja auch dieses Limit, ne? Wenn du es innerhalb 2 Jahre nicht gefunden hast, dann war's das.
Was haben die dann meistens so für aus welcher Situation starten die? Also haben die dann noch einen Job oder sind die dann irgendein Search Fund? Ist ja klar,
das ist das Job. Bis dahin haben sie ja ihren Search Fund aufgebaut, ja. Also das, davor kann durchaus auch nochmal eine lange Phase gewesen sein, bis sie dann ihre Investoren in den Rücken haben. Aber sobald der Search Fund oder die Investoren Startschuss geben, sagen, ja, wir bezahlen dich jetzt dafür, dass du für dich und uns ein geeignetes Unternehmen suchst, da tickt die Uhr dann maximal 2 Jahre.
Wie nehmen Sie da die Erfolgsquote wahr von diesen Search Funds?
Kann ich ganz schwer beurteilen. Also was mir auffällt ist, dass die Search Funds für mich, also die hinter den Nachfolgeunternehmer stehenden Investoren, so eine Art Qualitätskontrolle schon sind. Ja, die sind einfach schon mal vorgeprüft worden durch jemanden, der sagt, ich bin bereit, dir viel Geld anzuvertrauen, damit du für mich ein Unternehmen findest und es erfolgreich führst. Da ist definitiv ein guter Background-Check schon letztlich erfolgt, so dass ich die Erfahrung gemacht habe, die Nachfolgeunternehmer mit einem Search Fund, die ich kennengelernt habe, die meisten halte ich für relativ gut. Passen nicht immer zum Mandanten, ja, aber das ist, haben Sie ja auch schon gesagt, dann häufig eine Persönlichkeitsfrage, da ist nichts richtig oder nichts falsch dran, sondern es muss einfach, der Fit muss einfach da sein, der persönliche, aber die, das sind schon gute Leute.
Ja, auf der fachlichen Ebene, glaube ich das absolut. Sind aber so meine Wahrnehmung, was ich jetzt gesehen habe, sind dann auch oft so klassische Lebensläufe, also was heißt klassische Lebensläufe, vielleicht so Lebensläufe wie ich, so die genau. Typische Beraterkarriere.
Das ist in der Regel nicht der Handwerker.
Da frage ich mich Arbeitsmeister, wie gut das so zusammengeht mit dann den Biografien, die man auf der Verkäuferseite sitzen hat. Deswegen hatte ich mich mal gefragt.
Genau die gleiche Herausforderung wie alle, also diesbezüglich wie alle anderen Nachfolgeunternehmen auch, ja, Unternehmer auch, dass auf Verkäuferseite erstmal diese Überlegung ist, der hat davon der Branche keine Ahnung, wie soll das funktionieren? Das ist immer die Herausforderung. Aber die haben Sie ja auch gemeistert.
Ja. Ich glaube, ich hatte halt immer mal wieder, also Thema Bundeswehr ist, glaube ich, irgendwie so das Prägendste, was ich da hatte. Mal so andere Impulse, die mir da geholfen haben, auch so eine, ja, in diesem Feld irgendwie in der Lage zu sein, dann halt auf Augenhöhe auch zu sprechen. Da frage ich mich manchmal, und deswegen hätte mich das interessiert mit der, wie Sie das wahrnehmen, mit der Erfolgsquote, inwieweit diese Geschichten dann halt eben auch von Erfolg geprägt sind. Also ich habe ein paar wahrgenommen, die das halt sehr gut machen. Da gibt es ja auch einen in Hamburg, die sehr stark sich dann auch darauf fokussieren, die Leute rauszusuchen, die halt auch wirklich von das eben als Lebensentscheidung begreifen, die halt auch begreifen, was das halt im Lebensstil bedeutet, wenn man dann, und dass es halt auch eben bedeutet, dass man gegebenenfalls irgendwas in Brandenburg oder sowas findet, wo es halt schwierig wird, dann jeden Dienstag und Freitag auf den Isemarkt zu gehen. Also es ist in Hamburg quasi das, wo man dann sich zum Mittagessen treffen kann. Und das muss man sich halt vorher irgendwie, dem muss man sich bewusst sein. Also ich hatte jetzt absolutes Glück, dass es bei mir ein Unternehmen geworden ist, was 20 Minuten Fahrzeit von mir zu Hause in Hamburg ist. Aber deswegen lässt es jetzt sich leicht darüber auslassen. Aber grundsätzlich mein Suchradius war ganz Norddeutschland. Also es hätte jetzt auch ins Emsland gehen können oder irgendwie nach Flensburg oder sowas. Ne?
Also
da muss man dann auch schon bereit für sein.
Wenn Sie jetzt diese MBA-Reise, die bei Ihnen nur ein knappes Jahr gedauert hat, wenn Sie darauf zurückschauen, welche 2 bis 3 Fehler würden Sie künftigen Nachfolgeunternehmen oder MBA-Kandidaten unbedingt ersparen wollen?
Das erste haben wir schon ein bisschen angerissen, das ist das ganze Thema Finanzierung. Also das muss man wirklich sauber vorbereiten, weil man da in vielen Fällen, wie beschrieben, auch nur einen Schuss hat. Und wenn der halt nicht sitzt, dann hat man wahnsinnig viel zu tun, das wieder gerade zu biegen. Und ich in meiner Situation hatte jetzt eben irgendwie das Glück, dass der Verkäufer dann auch die Geduld hatte, das dann eben irgendwie so ein bisschen mitzumachen. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, dann hätte das auch den Deal an der Stelle killen können, weil es dann halt auch schon ziemlich lange hin und her war und sowas. Also da hatte ich dann halt einfach Glück, dass das halt, wie gesagt, wieder auf der persönlichen Ebene sehr gut gepasst hat und dann halt der Verkäufer auch Lust hatte, das Ganze mit mir dann eben auch entgegen der ganzen Widrigkeiten durchzuziehen. Also da kann ich nur empfehlen, sich da frühzeitig mit auseinanderzusetzen, sich diese Prozesse wirklich sehr genau anzuschauen, sich sehr, sehr gut auf jedes Gespräch vorzubereiten, sich da Sparringspartner zu holen und auch erst mit irgendjemand bei einer Bank zu sprechen, wenn man da wirklich wasserdicht ist. Und wie gesagt, den Schaden, den man da anrichten kann, wenn man es nicht ist, den kriegt man schwer wieder irgendwie eingegrenzt.
Unverbindliche Vorgespräche, unabhängig von dem Target, würden Sie davon abraten oder macht es Sinn, schon mal Kontakte zu knüpfen?
Zu Banken? Hatte ich so ein bisschen den Eindruck, die Reaktion ist immer so, ja, schön, dass Sie sich für uns interessieren, aber kommen Sie mal wieder, wenn Sie was haben. Also ist jetzt nicht so, dass jetzt irgendjemand gesagt hatte, ah, spannend, was Sie vorhaben, erzählen Sie mal mehr. Das war eigentlich durch die Bank weg eher so, ja.
Okay.
Also mal wieder, wenn es irgendwas
gibt. Spannend, weil als ich das gemacht habe, ist allerdings auch schon eine ganze Weile her und in einer ganz anderen Region damals gewesen, in Süddeutschland. Da waren die Banken tatsächlich relativ offen und interessiert. Aber das ist heute wahrscheinlich völlig anders.
Wann war das denn so zeitlich?
Muss ich ja kurz zurückrechnen. 2008.
Also noch knapp vor der Finanzkrise.
Ja, das stimmt.
Das ist ja der Zeitpunkt, der sich da in dem Bereich wahnsinnig viel geändert hat. Wo sich in dem Bereich wahnsinnig viel geändert hat, auch auf der Kompetenzseite der Firmenkundenberater. Und also das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, denen sind heute einfach, was viele Punkte angeht, auch so ein bisschen die Hände gebunden und die können da gar nicht mehr so wie früher so frei agieren, sondern haben da sehr enge Rahmen und sehr enge Leitplanken, in denen sie auch teilweise agieren müssen.
Und die haben vor allem diese Chinese Walls. Sie kommen mal die Kreditabteilung als Kunde nie ran. Ja. Und die eigentliche Entscheidung wird dort gefällt.
Ja, genau. Und klar, es führt natürlich irgendwie dazu, dass es alles weniger riskant ist für die Banken. Auf der anderen Seite ist natürlich, mit so einem Kredit über 8 Jahre kann so eine Bank natürlich auch gutes Geld verdienen. Also ich habe immer man spricht irgendwie gefühlt mit den Bankberatern immer sehr viel über den Zins und ob der Zins jetzt 0,1% mehr oder weniger ist. Und ich habe dann immer gesagt, Leute, das ist in dem Case, wir zahlen das über 8 Jahre ab, ob das jetzt 0,1, 0,2, selbst 0,5 mehr ist. Über 8 Jahre, wenn man da so einen Kaufpreis abbezahlt, da ist die Tilgung der große Punkt. Und die Tilgung kann ich ja auch nicht von der Steuer abziehen, sondern das ist ja aktiviert. Der Zins ist eine Betriebsausgabe. Das tut mir jetzt gar nicht so weh. Wenn ihr das möglich macht, dann macht von mir aus 1% mehr. Also das ist jetzt nicht so, das killt den Case nicht.
Okay.
Aber irgendwie ist da dann auch nicht so die große Bereitschaft, ich weiß ja, es ist ja nicht der Firmenkundenberater, sondern es ist ja dann die Kreditpolitik, die die Bank festlegt, dann auch in solche Themen, ja, damit man mit ein bisschen mehr Risikobereitschaft
zugeht. Ja. Gut, also wir waren bei Fehler, die Sie zukünftigen MBI-Kandidaten ersparen wollen. Finanzierung war ein Thema. Was haben wir noch?
Wo ich im Prozess viel Geld für ausgegeben habe, was ich mir hätte sparen können im Nachhinein, war M&A-Berater auf meiner Seite zu engagieren. Also da muss ich tatsächlich sagen, das würde ich als MBI-Kandidat, es kommt natürlich auch wieder so ein bisschen auf die Konstellation an und wer bin ich, was suche ich, wenn ich jetzt also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, was da nicht so gut funktioniert, ist halt mein Suchansatz. Dass ich halt nicht sagen konnte, bitte finde mir einen Malerbetrieb. Das geht wahrscheinlich dann besser, als wenn ich sage so, ja, das bin ich, das kann ich, so viel Geld habe ich, such mal was. Das passt irgendwie nicht oder hat bei mir nicht so in die Prozesse reingepasst und dementsprechend ja, sag ich mal, fruchtlos war dann halt die Investition, die ich halt in dem Bereich getätigt habe. Und vor allen Dingen, also wie gesagt, das kann anders sein, wenn man jemand ist, der aus einer fachlichen Perspektive kommt. Also ich bin irgendwie Ingenieur, ich bin Chemiker, ich suche jetzt irgendwie einen Maschinenbaubetrieb, ich suche irgendwie einen Anlagentechnikbetrieb in schon einem Bereich, den ich mir relativ gut eingegrenzt habe, dann kann das gut funktionieren, weil dann halt auch das betriebswirtschaftliche Know-how, was der Berater dann noch mitbringt, einen Mehrwert liefern kann, als jemand, der jetzt irgendwie 12 Jahre Unternehmensberatung durch hat und sowieso einen BWL-Hintergrund hat und sowieso auch versucht hat, sich immer in diese ganzen Themen Bilanzierung, Business Cases und so weiter vorzubilden, ist der Mehrwert sehr begrenzt.
Also auch in dem Prozess, also beim Matchmaking kann ich es verstehen. Ja, es gibt die Plattformen, da können Sie diese Suchkriterien genauso eingeben. Ja, okay, aber der Gesamtprozess, Letter of Intent, Begleitung einer Due Diligence, Vertragsverhandlungen, Vertragskonstellationen, Notartermin und so.
Also dann komme ich dann auch wieder zurück zu dem Punkt, wo ich sage, so, ne, der Verkäufer muss einem sympathisch sein, dann hat er wahrscheinlich auch einen Berater, der einem sympathisch ist. Und
aber der Berater vertritt ja nicht notwendigerweise ihre Interessen, idealerweise vertritt er die Interessen des Verkäufers.
Naja, aber er ist ja daran interessiert, dass der Deal stattfindet.
Ja.
Und also ich sag mal so, ich bin ja als MBI-Kandidat in der Rolle, dass das jetzt gerade mein Job ist, ein Unternehmen zu finden und diesen Deal zu realisieren, dafür zu sorgen, dass das jetzt stattfindet. Als Unternehmer, der verkauft, bin ich ja Unternehmer, der ein laufendes Unternehmen hat, um das ich mich kümmern muss.
Mhm.
Also kommt da halt auch Kapazität und Kompetenz rein, mich mit dem Thema zu beschäftigen. Wenn ich als MBI-Kandidat nicht in der Lage bin, mir diese Fähigkeiten, die ich dafür brauche, diesen Prozess zu überstehen, anzueignen und die dann erfolgreich anzuwenden, würde ich jetzt mal ketzerisch sagen, ist das vielleicht dann auch schon ein Filterkriterium.
Guter Punkt.
Also es ist jetzt nicht, also ein LOI ist jetzt kein, weiß ich nicht, kein völkerrechtlicher Vertrag. Also es ist schon überschaubar von der juristischen Komplexität, zumal er ja auch erstmal nicht so wahnsinnig viel Rechtskraft hat. Also klar, man muss da kaufmännisch das reinschreiben, was man sollte sich da halt nicht selber mit ins Knie schießen. Aber am Ende die Themen, für die man dann jetzt wirklich noch Fachkompetenz braucht, also ein Steuerberater in der Due Diligence und ein Rechtsanwalt in der Due Diligence und in der Kaufvertragsverhandlung, da bin ich komplett dabei. Da braucht man auf jeden Fall Experten, weil das kann man sich so schnell nicht aneignen. Mm. Das geht nicht.
Mm.
Aber alles andere, die betriebswirtschaftliche Beurteilung, was kann ich dafür zahlen? Was sollte ich dafür zahlen? Wie kann ich das strukturieren? Was ist mir sonst noch so wichtig? Wie organisiere ich die Zusammenarbeit mit dem Verkäufer langfristig? Das Verhandeln, es sind Fähigkeiten, die brauche ich sowieso hinterher. Also, ich glaube tatsächlich, das ist, wenn man das von aus der Perspektive nicht selber hinkriegt, sollte man es vielleicht lassen.
Okay, gut zu wissen. Wie sollten aus Ihrer Sicht Verkäufer sich optimal auf den Verkauf ihres eigenen Unternehmens vorbereiten?
Frühzeitig. Ich glaube, man kann damit gar nicht früh genug anfangen, das irgendwie ins Blickfeld zu nehmen. Und ehrlicherweise sollte ich jetzt wahrscheinlich auch schon wieder damit anfangen, mir darüber Gedanken zu machen, wie kann das irgendwie so aufgestellt werden, dass das jetzt auch mich überdauert als Unternehmen. Also auf Unternehmerseite, gerade aufgrund der Strukturen, die wir in Deutschland haben, wo viele Unternehmer ja in ihren Unternehmen auch so erste Fachkraft sind und halt eher aus der fachlichen Richtung das Unternehmen aufgebaut haben, da würde ich mal in den meisten Fällen davon ausgehen, dass so diese M&A-Themen und sowas, das sind der erste Berührungspunkt, den die in vielen Fällen damit haben. Insofern umgedreht würde ich sagen, gibt es absolut Sinn, sich da Hilfe zu holen. Allein die zeitliche Komponente. Ich hatte jetzt den Luxus, dass ich wahnsinnig viel Zeit hatte, mich damit zu beschäftigen und in diesen Prozess reinzuarbeiten. Das habe ich ja als Unternehmer in den meisten Fällen gar nicht. Also jemanden mir da einzukaufen, der halt einen gewissen Werkzeugkoffer mitbringt und der den Prozess auch, meinen Gedankenprozess für mich strukturiert, wie sie sagten, halt sagen, welche Käufertypen kommen vielleicht für mich überhaupt in Frage. Das eben so ein bisschen, wie gesagt, vorzustrukturieren, das ist schon hilfreich. Also frühzeitig beschäftigen, Hilfe holen und ja, auch wirklich frühzeitig mit den psychologischen Auswirkungen dieses ganzen Prozesses auseinandersetzen. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen esoterisch, aber
es geht ums Loslassen.
Wenn man in vielen Fällen hat man ja den gleichen Namen, der da an der Tür steht. Und das ist schon nicht zu unterschätzen. Und ich glaube, es gibt da auch den einen oder anderen, der das so ein bisschen verdrängt, was das denn in letzter Konsequenz bedeutet, dieses Loslassen. Und da sollte man sich halt wirklich frühzeitig mit beschäftigen.
Einschließlich der Frage, was mache ich eigentlich mit mir nach dem Verkauf und nach der Übergangszeit als Verkäufer, ja? Da muss man einen Plan haben, weil bisher hatte man keinen Anlass für Langeweile nirgends und niemals. Ja, da muss man sein Leben nochmal neu gestalten.
Ja, gibt sicherlich viele, die über lange, lange Zeit komplett in ihrem Unternehmen aufgegangen sind. Und mit so einer Rolle geht ja auch viel, viel einher, irgendwie auch so ein gewisser sozialer Status, dann als sei es jetzt irgendwie in irgendwelchen Unternehmerverbänden oder in der Innung oder sei es nur als Sponsor des lokalen Fußballvereins, wo man dann halt irgendwie in dieser Rolle eben auch getreten ist. Und das, wie gesagt, man muss sich frühzeitig damit auseinandersetzen, was das auch bedeutet und damit irgendwie, ich sag mal, ganz extrem auch seinen Frieden finden.
Ja.
Auch wenn das jetzt sehr extrem klingt, ich glaube, es ist am Ende so extrem.
Deckt sich 100% mit meiner Erfahrung auch. Ganz am Schluss, was würden Sie sich aus der Perspektive eines Nachfolgeunternehmens im Transaktionsprozess wünschen, entweder vom Verkäufer oder von seinem M&A-Berater?
Gute Frage. Also, was immer hilft, sind gut aufbereitete Unterlagen. wenn man sich halt jetzt über das übliche Exposé hinaus, dass halt die also je mehr man natürlich irgendwie schon vorbereitet hat, was der Käufer sehen will, seien das jetzt Jahresabschlüsse, BWAs, irgendwie so eine Übersicht über die Mitarbeiter und so weiter und so fort, also natürlich anonymisiert, umso mehr hat man dann natürlich auch irgendwie eine Chance, sich da reinzuarbeiten. Ist mir natürlich auch klar, dass das eine gewisse, dass man jetzt nicht irgendwie komplett die Hose runterlassen will, so frühzeitig im Prozess, sondern dass es halt auch gewisse Dinge gibt, die man halt erst teilen kann, wenn es dann halt wirklich auf die Stufen einer Due Diligence geht. Aber grundsätzlich Informationen sind halt irgendwie sind halt schon irgendwie wichtig, um halt auch beurteilen zu können, frühzeitig im Prozess, ob das jetzt wirklich Sinn ergibt. Und ansonsten, ich glaube, für MBI-Kandidaten muss man sich noch ein bisschen mehr Zeit nehmen als jetzt für Strategen oder Beteiligungsunternehmen, weil diese persönliche Beziehung, von der ich immer gesprochen habe, die muss ja auch irgendwo entstehen. Und
jetzt so eine Stunde Termin, wo man sich kennenlernt, dann vielleicht nochmal eine Stunde Termin, wo man mal das Angebot präsentiert. Das ist dann, glaube ich, ein bisschen wenig. Also man muss dann der Sache, also der Möglichkeit, dass man sich dann halt auch irgendwie versteht, dem muss man halt auch irgendwie ein bisschen Raum geben.
Mm.
Also wenn man die Entscheidung getroffen hat, MBI kommt für mich in Frage und da gibt's vielleicht auch einen, der für mich in Frage kommt, dann macht es halt durchaus Sinn, sich ja vielleicht sogar einfach mal auf ein Bier mit dem zu treffen, mal einen wirklichen Abend sich zusammenzusetzen und einfach zu quatschen. Und dann wird man wahrscheinlich relativ schnell merken, ob das jetzt passt oder ob das nicht passt und ob man sich jetzt vorstellen kann, wie bei mir, wir sitzen jetzt jeden Tag Gesicht an Gesicht und es funktioniert super. Das
sagt er übrigens auch.
Ja, also hätte ich jetzt auch nicht anders erwartet. Also ich bilde mir ein, er freut sich auch ein bisschen, dass er jetzt nicht mehr alleine da sitzt, sondern dass man dann zu zweit dann da abends nochmal manchmal sitzt.
Macht den Eindruck, ja.
Da muss man, wie gesagt, man muss halt dem irgendwie so ein bisschen Zeit geben, dass sich das dann halt eben auch entwickelt. Ne?
Ja.
Insofern war es vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass der Prozess bei uns dann doch relativ lange sich gezogen hat und mit dem einen oder anderen hin und her, weil da hat man dann ja doch die Chance, sich irgendwie noch ein bisschen besser kennenzulernen.
Das stimmt, ja.
Für mich als Verkäufer ist es natürlich was Vertrauen schafft, und Vertrauen ist die größte Währung oder die wichtigste Währung noch vor den Euros in dem ganzen Prozess. Und auch umgekehrt, ne? Also wenn ich den Käufer oder potenziellen Käufer besser kenne, bekomme ich natürlich auch irgendwie ein besseres Gefühl. Hm. Ist das jemand, dem ich das zutraue oder halt nicht, ne?
Hm.
Oh. Gibt es noch irgendetwas, was jetzt außerhalb der Fragen, die ich Ihnen gestellt habe, die ich mir vorher überlegt hatte, was Sie gerne Nachfolgeunternehmern mit auf den Weg geben wollen? Oder haben wir jetzt schon alles abgefrühstückt?
Bestimmt wahnsinnig viel. Wenn das jetzt alles einfällt, ist die andere Frage. Aber wir hatten es vorhin schon mal so ganz kurz angerissen, dieses ganze Thema, dass es halt auch nicht nur irgendwie so eine Lebensentscheidung ist, die halt viel irgendwie mit Risikobereitschaft und bin ich bereit und nicht nur ich bereit, sondern auch mein Umfeld, also vielleicht mein Lebenspartner bereit, dieses Risiko mitzutragen.
Einschließlich schlafloser Nächte, die einfach immer auch dazugehören.
Ja, genau. Also das muss ich sagen, da bin ich eigentlich ganz glücklich, das kann ich irgendwie relativ gut bis jetzt noch.
Warten Sie es ab.
Ja, da habe ich auch schon so drüber nachgedacht. Ich meine, jetzt habe ich halt noch immer noch dieses Sicherheitsnetz des Verkäufers, der da immer noch mit dabei ist. Und ich denke mir immer so, wenn der nicht unruhig wird, dann muss ich auch noch nicht unruhig werden. Also das gibt auch schon irgendwie noch jede Menge psychologische Sicherheit.
Aber und der denkt sich, ich muss jetzt ja nicht mehr unruhig werden, das ist ja jetzt seine Sache.
Aber gut, es funktioniert ja, ne? Also so viele Situationen sind ja mit einem klaren Kopf dann auch immer noch mal besser gelöst. Dann bestärken wir uns vielleicht gegenseitig, dann funktioniert es ja trotzdem. Nichtsdestotrotz, also man muss halt zum einen diese Entscheidung treffen, aber nicht nur diese Konsequenzen jetzt auf rein finanzieller Risikoebene, sondern dass man sich halt auch wirklich überlegt, ist man dazu bereit, diesen Lebensstil des mittelständischen Unternehmers einzunehmen. Es ist halt nicht mehr, ich hab's vorhin irgendwie blöd gesagt, mit Mittagessen auf dem Isemarkt Dienstag und Freitag, ist es halt vielleicht irgendwo, wo es keinen Isemarkt gibt und wo es auch kein Fitnessstudio gibt, wo man hingehen will und schon gar kein schickes. Und diese ganzen Annehmlichkeiten, an die man ja, die wenigsten Leute mit dem typischen Lebenslauf von so einem Nachfolgeunternehmer haben ja jetzt irgendwo auf dem Dorf gewohnt, sondern die meisten kommen ja aus Berlin, München, Düsseldorf, Hamburg, Frankfurt. Das heißt, man muss schon bereit sein, in eine Konstellation reinzugehen, wo man diese ganzen Sachen alle irgendwie streicht. Und die meisten, die ich so kennengelernt habe, die halt auch eher so in abgeschiedeneren Bereichen dann halt ihr Unternehmen hatten, die hätten das jetzt auch nicht so gut gefunden, wenn ich gesagt hätte, ja gut, ich pendel halt und ich bleib jetzt in Hamburg und bin dann halt so...
Kommt gar nicht gut.
Spätestens Donnerstagabend will ich mich dann irgendwann auf den Weg machen, sondern also die denken halt, ist aber also hier der Fußballverein, der ist doch abhängig davon, dass ich den supporte. Und ich meine, da muss ich ja irgendwie am Sonntag am Spielfeldrand stehen, weil dann mache ich ja das Geschäft. Also wenn der jetzt am Wochenende in Hamburg oder in Düsseldorf sitzt, wie soll denn die Firma funktionieren? Also es ist schon sehr weitreichend und da hätte ich auch in den Gesprächen, die ich bis jetzt mit anderen geführt hatte, die irgendwie so überlegt haben, einen ähnlichen Weg einzuschlagen, auch das Gefühl, dass das oft so ein Moment war, wo sie gedacht haben, ja okay, so extrem hatte ich das jetzt nicht auf dem Schirm.
Ja, Herr Biermeier. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, sich mit mir zu unterhalten. Freut mich sehr. Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg und hoffe für Sie alles Gute.
Vielen Dank.